die Presse.
Das ist Was wichtig ist am Freitag, den 13. Juni. Mein Name ist Anna Wallner und wir nehmen uns in dieser Folge Zeit für ein Thema, das vor gar nicht langer Zeit, vor einigen Wochen, ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Wir reden über die fehlenden Millionen der österreichischen Gesundheitskasse, kurz ÖGK. Wir reden auch darüber, wie viel Patientinnen und Patienten künftig selbst für ihre Versorgung zahlen müssen und warum wir jetzt dringend einen neuen Föderalismus finden müssen. Zur Erinnerung, 7,6 Millionen Menschen in Österreich sind bei der ÖGK versichert. Seit die Höhe des Defizits für das Jahr 2025 bekannt ist, bekommt die Gesundheitskasse ordentlich viel Kritik zu hören. Es fehlen nämlich immerhin 900 Millionen Euro. Ist das die Schuld von Peter MacDonald, seit Jänner neuer Obmann der ÖGK und einst Generalsekretär der ÖVP gewesen? Das habe ich unter anderem meinen heutigen Gast Gottfried Schellmann gefragt. Vielleicht werden ihn nicht alle kennen, er ist Steuerberater. Er hat sich immer für internationale Entwicklungen interessiert, war auch beratend tätig, unter anderem für das Sozialministerium. Er ist Jahrgang 53 und somit Pensionsbezieher, wie er selbst betont, aber immer noch umtriebig und sehr aktiv. Eigentlich wollten wir beide nur über das Finanzloch der Gesundheitskasse reden, aber dann sind wir natürlich sehr rasch beim Föderalismus gelandet, haben kurz die Regulierungsfreude der EU gestreift und sogar die ÖVP erwähnt.
Diese Partei hat noch nie in den 80 Jahren, seitdem sie besteht, staatstragend agiert.
Ja, Gottfried Schellmann, das werden Sie gleich merken, hält sich mit seinen Worten nicht zurück. Am besten, Sie bleiben bis zum Schluss dran. Lieber Gottfried, schön, dass du da bist.
Freue mich auch, einmal mit dir reden zu dürfen.
Man hört schon, wir beide sind per Du. Wir wollen das vielleicht auch kurz aufklären, weil wir beide auch im echten Leben per Du sind. Also im echten Leben, der Podcast ist auch echt, aber wir handhaben das so. Das liegt daran, dass du hier und da für uns Gastkommentare schreibst in der Presse und du aber ganz grundsätzlich ein großer Freund der Presse bist und mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Haus im Austausch bist. Bist uns also ein sehr liebgewonnener Sparring-Partner. Und darum haben wir gedacht, wir reden jetzt einfach einmal miteinander.
Ich freue mich darüber. Ich bin nicht nur ein Freund der Presse, sondern des Journalismus insgesamt.
Das ist immer gut.
Ich darf zum Beispiel auch am Upper Campus vortragen.
Oder wir haben vorgeredet, auch beim Falter schon Artikel publiziert.
Ja, man muss auch die Welt anschaulich anders gebolten sozusagen, die auch einen Teil der Gesellschaft abdecken, entsprechend auch in eine Diskussion einbringen und Austausch mit Florian Klenk ist immer spannend.
Sehr gut. Wir wollen heute über das Schlamassel, wie ich es jetzt etwas unsauber sagen würde, der Gesundheitskassen, also der ÖGK, reden. Ihr fehlt nämlich das Geld. Das wissen wir schon seit einiger Zeit. Es ist vielleicht auch gar nicht so eine überraschende Nachricht, dass der Gesundheitskasse Geld fehlt. Aber die Summe ist dann doch recht beachtlich. Das ist rund 1 Milliarde Euro. Das heißt, es geht jetzt darum, sich anzusehen, wie kann das Geld wieder hereinkommen. Der Obmann Peter MacDonald hat schon gesagt, er möchte noch in diesem Jahr 500 Millionen Euro einsparen. Jetzt frage ich dich zuerst einmal, wie sehr überrascht dich das, dass es so eine hohe Summe ist?
Überrascht mich überhaupt nicht, weil man die Struktur der Selbstverwaltung kennt, dann weiß man, die tendiert immer zu mehr Kostenproduktion als zur Kostenreduktion. Also liegt einfach daran, das Beibehalten der gesamten Personalstruktur und der Systeme als Abbildung der historischen Gebietskrankenkassen anstelle eine österreichische Gesundheitskasse im ganzen Block zustande zu bringen, ist halt ein Ergebnis unseres politischen Systems.
Ja, wobei, da muss ich gleich kurz einhaken, weil für Menschen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, was trotzdem bei allen, glaube ich, hängen geblieben ist, vor 5 Jahren hat man gesagt, wir reformieren das, wir machen aus den neuen Gesundheitskassen eine, wir legen das zusammen zur ÖGK und dadurch wollen wir uns aber auch Geld sparen. Da war immer dieses schöne Wort von der Patientenmilliarde zu hören. Jetzt fragt man sich, jetzt reden wir seit Tagen und Wochen darüber, es kostet sogar mehr Verwaltungskosten. Also was ist da passiert? Warum ist das? Man hat sich vorgenommen, man spart an der Struktur. Und dann ist es wieder nicht geglückt.
Sie haben nicht in den Strukturen gespart. So einfach ist die Antwort. Die gibt es aus einer persönlichen Erfahrung. Preis, ein wunderbares Beispiel. Ich bin mehrfach krankenversichert, unter anderem auch als Vortragender an einer Fachhochschule. Und im Sommersemester vorigen Jahres hatte ich nur eine einzige Vorlesung zu halten. Damit war ich geringfügig versichert. Worauf ich von der Dienststelle der österreichischen Gesundheitskasse Wien ein langes Schreiben bekomme, ich solle mir doch überlegen, eine freiwillige Krankenversicherung einzugehen, weil geringfügig beschäftigt hätte ich nicht den ausreichenden Versicherungsschutz. Die waren einfach zu faul, in den Dachverband hineinzuschauen und zu schauen, dass ich insgesamt 4.000 Euro oder noch mehr an Krankenversicherungsbeiträge zahle. Das heißt, die schreiben einfach die Strukturen fort. Zweitens, das muss man auch sagen, das wird immer wieder vergessen, die Freunde, dort wo immer die Sozialpartner etwas zu tun haben, gibt es Vorteile und Privilegien, die geschaffen werden. Ich spreche beinhart an, dass man schon historisch ein Pensionssystem aufgesetzt hat, das dann ab 96 dann einzustellen war. Aber wenn man den Rechnungshofbericht, glaube ich, aus dem Jahr 2016, 2017 liest, waren das immer noch 300 Millionen pro Jahr, die ich mehr Pension ausbezahlt habe den Mitarbeitern, wie der Pflichtversicherte jemals bekommen wird. Und jetzt haben wir wieder die Spielereien mit den Pensionskassen. Das sind rund 90 Millionen. Also das sollen Sie mal schon sagen, wie Sie denken zu sparen. Aber das ist der Klassiker, der Sozialpartner. Ich sage das einmal so böse, die Sozialpartner sind grundsätzlich eine gute Einrichtung. Aber wenn ich auf der Gewerkschaftsseite über 4.000 freigestellte oder teilweise freigestellte Funktionäre entwickle und auf der Wirtschaftskammerseite habe ich noch einmal über 3.000 bezahlte, denen fällt außer Unsinn nichts ein.
Und sie kosten ganz viel.
Sie kosten einfach. Die schreiben ihre Strukturen fort und ich bringe das immer in einen schönen Zusammenhang. Wir reden immer über Standort. Der größte und beste Maßstab, eine Attraktivität eines Standortes zu bestimmen, ist, man schaut sich an, wie stark ist ein Land attraktiv für Fremde, also außenstehende Investoren. Also was man nennt Foreign Direct Investment oder Direktinvestitionen der ausländischen Unternehmen. Wir in Österreich stehen jetzt rund bei 220 Milliarden. Niederlande 3,8 Billionen, Luxemburg 2,8 Billionen, wir haben in der Schweiz 1,2 Billionen und so weiter. Die politische Antwort ist, das sind Steueroasen. Nein, wir waren nur dumm. Und zwar mehrfach dumm, weil dieses System einfach nie ins Ausland schaut. Also wir sind ein Staat, der immer nur mit sich selbst beschäftigt ist. Ist ja klar, mit so vielen Funktionären, die sich dann auch durch die gesetzgebenden Körperschaften bewegen und die auch beherrschen, da kommt nichts Intelligentes zustande.
Dann kommen wir noch dazu, im Fall der Kasse, der Gesundheitskasse, haben wir dann auch noch ein System, ein sozialpartnerschaftliches System, gewerkschaftliches System mit der Kasse, die auf eine Berufssparte trifft, nämlich die Ärztekammer.
Ja, natürlich.
Und die beiden funktionieren auch schon des Längeren nicht miteinander. Wenn man jetzt die beiden getrennt voneinander befragt, sagt die Kasse auf der einen Seite diese knappe Milliarde Euro, das ist so quasi wie höhere Gewalt. Das ist passiert angesichts auch der immer älter und kränker werdenden Bevölkerung, Zuwanderung und so weiter. Die Ärztekammer wiederum ortet ein Missmanagement und will jetzt auch einen Experten, der das von außen sich betrachtet, um das Budget dann zu sanieren. Wer hat denn da jetzt recht?
Niemand. Also auch die Ärztekammer, vorsichtig ausgedrückt, ist, wie ich den Karton schon beschrieben habe, wir haben ja in Wahrheit 14 Kammern, diese Dichte.
Genau, gleich aufgebaut wieder wie früher die Kasse.
Und alles immer in der Spiegelung unserer föderalen Struktur. Das heißt, der wesentliche Punkt ist, dass man in diesen Strukturen hinein keine Führungspersönlichkeiten herausarbeiten kann. Du bekommst keine Struktur in dem Sinn zusammen, dass man eine gewisse Gleichschaltung aller Interessen auf 84.000 Quadratkilometer zustande bringt. Und an dem scheitert in Österreich ja alles. Oder wie ich es immer sage, im steigenden Markt kann man alles übertünchen, im fallenden Markt fällt alles auseinander.
Aber die Frage ist jetzt ja trotzdem, ich meine, das eine ist, dass, was wir jetzt auch tun, ist, wir kritisieren das System. Ja. Und das ist auch ein sehr österreichischer Mechanismus, immer zu sagen, na gut, wir sind so schlecht, wir schauen immer nur nicht nach außen, wir sind mit uns selbst beschäftigt und wir setzen ständig dieses sozialpartnerschaftliche System fort oder diese großkoalitionäre Welt. Nur, was ist jetzt wirklich konkret ein Lösungsvorschlag, wie man jetzt dieses Problem angehen könnte?
Nur auf die Gesundheitskasse jetzt geschaut. Die haben einfach verschlafen, dass gewisse Kosten einfach nicht abgedeckt werden. Und die Jungen wollen in das System absolut nicht mehr hinein. Jetzt kommen natürlich die dirigistischen Ansätze, wie wir von den westungarischen Patriarchen da immer wieder hören. Ich meine Herrn Doskozil. Oder wie es Herr Hacker meint. Ja, aber die Ärzte, die jungen Ärzte, die in Spitälern arbeiten müssen oder arbeiten wollen, die meisten sind ja, die erleben ja Unglaubliches. Ja, ich meine, es sind keine Einzelfälle, dass bei Nachtdiensten Sicherheitsdienste angefordert werden müssen, wenn man mit bestimmten Leuten nicht mehr zurechtkommt. Das hat sich alles verschlimmert. Ich habe eine relativ große Dichte der zu Versorgenden. Wir haben auf allen Ecken und Enden ein Umstellungsproblem. Und die Lösung ist aus meiner Sicht, und das hören die Sozialpartner natürlich nicht gerne, sich Systeme anzusehen, wo man auf diese Selbstverwaltung einfach verzichten kann. Es ist keine Selbstverwaltung. Die haben sich durchaus, das muss man kritisieren, indem man ja schon sich angeschaut hat, dass sie sich Sonderpensionen genehmigt haben. Das ist keine Verwaltung. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das so in der Härte sage, das sind Diebe. Ja? Also das muss aufgelöst werden. Alle fahren nach Dänemark und schauen. Mhm. Dänemark hat keine Länder, Dänemark hat keine Selbstverwaltung, keine Pflichtmitgliedschaft, 98 Gemeinden und die sind sozusagen Träger der Teilverwaltung Richtung der Bürger und haben aber im Gesundheitsbereich eine Dezentralisierung, weil das sind Regionen, ohne gesetzgebende Körperschaften zu sein. Damit, also Gesundheit ist immer zu regionalisieren. Hm. Das ist das Riesenproblem. Und wie im Spitalsbereich haben wir natürlich auch das Problem der politischen Versorgungsdenke.
Aber jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil was natürlich dahinter steckt, ist auf der einen Seite ist es diese Selbstverwaltung und es ist dieser große Apparat, der viel Geld kostet. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es immer noch diese Strukturen eben gibt, zum Beispiel bei diesen unterschiedlichen Leistungsverträgen mit der Ärztekammer, ja, die wieder nach jedem Bundesland, ja, oder den 14 verschiedenen Unterabteilungen abgerechnet wird und das wieder Verwaltungsaufwand natürlich bedeutet. Ich frage mich also bei all diesen Sachen, das klingt dann immer so einfach, wenn man sagt, na, die müssen das einfach alles abschaffen und das muss alles schlanker werden. Aber wer müsste denn das entscheiden? Also ist es dann, ja, abgesehen von der Politik natürlich, da müssten ja irrsinnig viele Menschen davon überzeugt werden, dass sie sich von alten Strukturen ein für alle Mal verabschieden.
Das ist das größte Problem überhaupt, weil ja jeder trachtet, seine Bequemlichkeit und seine Umgebung vorzuschreiben. Das ist ein ganz normales Verhalten, niemand vorzuwerfen. Die Problematik ist, ich sage auch was zum Positiven der Selbstverwaltung, die ist nicht teuer. Ja, ich meine, auch wenn ich jetzt die Pensionen kritisiere, da reden wir über 100 Millionen oder so in dieser Größenordnung. Aber die Schwierigkeit ist einfach, so ein System, das ist ein kooperatives System neben allen anderen Systemen auch, nämlich der Ärzteschaft, der Länder mit ihren Spitalserhalter. Daneben gibt es den ganz kleinen Bereich der Privatspitäler, die sind steuerrechtlich auch wieder schief gemacht, weil die österreichische Administration in Wahrheit Privatspitäler nur begreift als solche, die gemeinnützig sein müssen. Das steht so in der Umsatzsteuerrichtlinie ganz anders, das heißt nur dem Gemeinwohl dienen. Das heißt, wenn man sich diese ganzen Systeme anschaut, haben wir sehr viel Austrizisches drinnen. Und das Hinsetzen, wie es die Sozialpartner wie McDonald's machen müssen, oder vorher auch Lena und wie sie, oder Herr Huss, die kommen ja aus ihrem Strukturdenken und ihrem Abtauschdenken ja nicht heraus. Hm. Und was müsste ein Gesundheitssystem leisten? Alle gehen in Richtung und wollen das in die Richtung Steuerung der Patientenströme. Hm. Schön und gut. Wenn aber sozusagen in der Grundversorgung der Ärzteschaft zu wenige Angebote da sind, dann rennen die alle ins Spital. Man muss sich nur einmal ins Spital setzen, in ein Ambulatorium. Die sind am Sonntag gesteckt voll.
Hm. Ist jetzt aber zum Beispiel das, was ja jetzt der Ansatz ist, der ÖGK, dass man sagt, okay, es gibt jetzt bestimmte Leistungen, die wollen wir in Zukunft, dass sie auf den Patienten direkt abgewälzt werden. Mhm. Zum Beispiel der Krankentransport, der ja wiederum auch ein Nadelöhr ist bei der Versorgung oder beim Patientenstrom. Ist das also ein guter Vorschlag?
Grundsätzlich ja, wenn man die politische Auflösung macht. Weil wer mit alten Menschen zu tun hat, weiß, dass gewisse Krankentransporte nur vom Arbeiter-Samariter-Bund erledigt werden dürfen, manche nur vom Roten Kreuz, je nachdem, wo man ist. Also dieses politische Aufteilungssystem auch in die NGOs hinein macht alles in der Koordination noch schwieriger. Das ist österreichisch, wie wir es sonst in anderen Staaten kaum kennen.
Aber die Grundfrage ist ja, will ich als Staat meinen Patienten die Möglichkeit geben, dass er zu jedem, also in dem Fall vor allem die Alten, aber auch Akutfälle, Notfälle und so weiter, will ich die dazu bringen, dass sie das selbst bezahlen müssen oder nicht?
Das ist eine Frage. Ich meine, komme wieder auf Dänemark. Ich habe dort natürlich Leistungen, die vom Einkommen abhängig sind und eine Beteiligung aufgrund der Einkommenssituation. Warum nicht? Das kann man natürlich machen. Ich muss ja aufpassen in einem solidarischen System, dass ich denen, die es wirklich nicht leisten können,
weiterhin Unterstützung anbiete, aber die anderen.
Aber es gibt natürlich auch Phänomene, dass die gesamten Kuren und die Rekreation, da fährt dann ein älteres Paar, hochvermögend, fährt irgendwo hin und ging an Golfen. Diese Phänomene hast du auch. Jedes System wird ausgenutzt.
Wobei das wird ein bisschen weniger bei den Kuren und so weiter.
Kuraufenthalte, man erlebt es. Ich kenne es. Und das sind alles Peanuts. Die Frage ist, wie bringen wir die Flächenversorgung für alle zustande? Und jetzt, das Spannendste ist natürlich immer Wien. Wien ist leicht erreichbar, hat einen kleinen, sozusagen mit die 400 Quadratkilometer oder wie viel Wien hat, oder 237, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber die haben ihre Aufteilungen. Alleine, wie man sieht, wie Wien sich schwer tut, obwohl hier die Bevölkerung sehr dicht ist, alleine die Versorgung mit Kassenärzten zustande zu bringen. Und das ist nicht mehr mit Drohgebärden einfangbar. Das heißt, es muss bezahlt werden. Wenn es aber bezahlt werden muss, muss auch die Beteiligung der Besserverdienenden an den Grundanspruch kommen. Also nicht sagen, wir machen alles mit der E-Card und nicht mit der Kreditkarte. Die Kreditkarte muss auch gezückt werden.
Aber was wäre denn abseits von so einem Krankentransportsystem, das dann eben auch vom Patienten bezahlt wird, sonst noch eine Möglichkeit, jetzt möglichst rasch Geld einzusparen? Weil ich meine, Verwaltungssysteme umhauen dauert.
Das Verwaltungssystem, erstens dauert es. Das zweite wäre, ich meine, sie machen den zentralen Einkauf. Wenn ich mir jetzt gerade auch, ich schaue mir immer jedes Jahr die Bilanzen an, ne? Es steigen ja die Einnahmen relativ doch signifikant. Im Jahr 2024 haben wir aus den Leistungen, die der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also einhebend ist nur der Arbeitgeber, sind wir ein bisschen über 13, sind wir bei 13,5 Milliarden. Das, was die Pensionisten zahlen, sind 4,2 Milliarden. Das, was sozusagen als Abdeckung der Eigenleistung, also sprich Rezeptgebühren und all diese Dinge, sind über 2 Milliarden. Dann gibt's noch eben die Übernahmen, die aus dem Arbeitsmarktbereich für die Arbeitslosen bezahlt werden müssen, für die Mindestsicherung. Also die kommen schon in Richtung, das wächst in Richtung 20, 21 Milliarden hoch. Das ist ein Riesending, aber trotzdem schaffen wir es nicht, diesen großen Umfang, wobei man wissen muss, bei der ÖGK 5,2 Milliarden gehen einfach blanko in die Spitalsfinanzierung.
Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass Pensionistinnen und Pensionisten ihren Beitrag ja schon leisten durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge seit kurzem. Das ist ja schon durch.
Beginnt mit 1. Juli.
Also kommt jetzt, genau. Es ist beschlossen, aber kommt mit 1. Juli. Macht Peter MacDonald einen schlechten Job?
Er macht das, was aus dem Empfängerhorizont von Kammerfunktionären oder Berufsfunktionären zu erwarten ist. Ich sage bei aller Kritik, die ringen ja und bemühen sich ja. Aber wie gesagt, ein System einmal schon so fortzuschreiben, als wäre die österreichische Gesundheitskasse immer noch sozusagen die Mini-Holding von neuen Gebietskrankenkassen, das ist Unsinn. Und wir haben ja ein Beispiel. Wenn man sich die österreichische Finanzverwaltung anschaut, also die österreichische Finanzverwaltung ist in einem Zeitablauf vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2021 unglaublich reduziert worden. In der Struktur nämlich. Und die haben es auch geschafft. Natürlich hast du lokale Abbildungen von Strukturen, von Personen, das bleibt ja auch, nicht? Weil jede Örtlichkeit entwickelt das eigene Sozialsystem im Sinne von Begegnung, Austausch und Meinungsbildung. Das kann man ja noch nicht zerstören, das wäre alles absurd. Aber es gibt, in der Abgabenverwaltung ist dieser Schritt schon teilweise gelungen, dass es hier nur noch 3 Behörden gibt und es beginnt zu funktionieren. Ich war auf einem Vortrag das war 2021, wo wir das diskutiert haben, da gibt es den Schileitner Kreis der Führungskräfte der Abgabenverwaltung und Zollverwaltung. Und ich habe damals gesagt, weil erwartet wurde, wir werden uns Kosten sparen und alle diese Dinge. Ich habe gesagt, so ein Umstieg dauert 10 bis 15 Jahre. Versteht man nicht warum? Weil du schleppst natürlich Altgewohnheiten mit, die langsam nur schrittweise abbaubar sind. Du schaffst das nie mit dem Druck auf den Knopf. Mhm. Und dieses menschliche, völlig menschliche Verhalten, sich in der alten Umgebung weiter fortbewegen zu wollen, das ist völlig, völlig klar.
Mhm. Es ist natürlich blöd, dass wir jetzt genau auf so eine Phase kommen, wo es uns so schlecht geht mit der Wirtschaft und wo wir uns dieser Lage sozusagen noch schmerzlicher bewusst werden, dass wir so lange nichts getan haben, weil wir könnten ja diese 15 Jahre schon hinter uns haben, wenn wir vor 15 Jahren angefangen haben.
Das sage ich ganz klar. Ich habe das ja sogar im Kurier geschrieben. Wenn ich eine Partei wie die ÖVP habe, diese Partei hat noch nie in den 80 Jahren, seitdem sie besteht, staatstragend agiert. Hm. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ganz klar dadurch, dass ich diese berufsverbandliche Interessenstruktur habe. Zweitens dann natürlich auch die örtlichen, also Länder.
Genau.
Und ein Koordinierungssystem habe, das nur in den Führungsgremien, nämlich im Parteivorstand, sich abspielt, ohne dass ich vorgelagert habe eine interne Diskussion innerhalb dieser unterschiedlichen Gruppen, etwas, was die politische Akademie noch nie geleistet hat, aber wir zahlen sie, das führt genau zu diesen Ergebnissen.
Ich habe mir gerade jetzt rund um den Jahrestag 80 Jahre Zweite Republik oft gedacht, vielleicht ist es auch einfach so, dass diese Republik damals 45 und dann in weiterer Folge 55 richtig unabhängig gegründet wurde, eben auf diesen sozialpartnerschaftlichen Maßstäben, auf den Großparteien. Und vielleicht ist es einfach so, dass nach 18 Jahren mit diesem System Schluss ist. Also wir kritisieren es ja schon, gerade die Presse auch an vorderster Front, seit immer und seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Aber vielleicht ist einfach auch jetzt zu sehen, dass diese Systeme, so wie sie einmal einst gebaut wurden, nicht mehr funktionieren.
Jetzt bin ich auch, muss meine Kritik etwas rausnehmen. Erstens einmal ist die Grundlage für all das, wo wir uns schwer tun, schon im Jahr 1920 passiert.
Das stimmt.
Und die Verfassung hat sich in der Struktur ja nicht geändert. Zweitens, was nie richtig diskutiert wird, kann das immer nur zitieren aus dem Lehrbuch von Hans Kelsen aus dem Jahr 1923, nämlich der Grundriss des Staatsrechts, wo er schon hineinschreibt, diese Verwerfung, die entstanden ist durch die Verfassung 1918, die eine reine einheitsstaatliche, zentralstaatliche Verfassung war. Klar, der provisorische Reichstag hatte überwiegend Deutsche, also die Großdeutschen, ja, aus der Wahl 1911. Und das dann verspätete Hineinreklamieren der Länder in das System kam eben diese Verfassung 1920 heraus mit folgender Maßgabe. Wir haben diesen Ländern in Wahrheit eine Beschäftigungstherapie gegeben, die eher auf den Kopf fällt, als sinnvoll ist, nämlich die mittelbare Bundesverwaltung. Ich habe damit, wie ich es immer nenne, Vollzugsdifferenzen. Ja, jede Ordnung schafft ihre eigenen Auslegungen. Zweitens, ich habe ein zentrales Finanzierungssystem. Niemand in Österreich ist bewusst, dass wie in keinem anderen Staat de facto die unternehmerische Einheit für die Einhebung der Abgaben aller Art zwangsverpflichtet ist. Mhm. Findest du nicht, in den meisten anderen Rechtsordnungen findest du nicht. dann daraus kommt natürlich dann die völlige Entwöhnung für die nachgelagerten Gebietskörperschaften, egal ob das jetzt die Länder sind oder die Gemeinden, die machen Unfug und das Mana kommt vom Himmel. Macht ein dänischer Bürgermeister Unfug, dann zahlt es der Bürger selbst, genauso wie der englische. Also diese Disziplinierung durch den Wähler findet bei uns nicht statt. Gleichzeitig weiß der Wähler auch nicht, wenn er die Steuern abführt, für wen das alles ist. Mhm. Für einen unglaublichen Kudelmudel. Egal, also unser Finanzausgleichsgesetz ist ja vorsichtig ausgedrückt eine Dokumentation des Irrsinns. Ja, also, und das begreift aber niemand. Immer wenn es um Verhandlungen geht, kommt die Landeshauptleutekonferenz mit ihren Beamten, die schreien dann herum und der Bund muss. Und für mich ist ja das Faszinierende, wir haben erstmalig in der Steiermark einen politischen Systemwechsel. Und das Erste, was Herrn Kunersek einfällt, ist hinauszugehen und zu sagen, er muss den Finanzausgleich auflösen, weil er will mehr Geld. Aber dass die Steiermark insgesamt fast 9 Milliarden bekommt und damit nicht auskommt, ist ein besonderes Unvermögen. Und dieses Unvermögen habe ich in allen Ländern. Da können die Vorarlberger jetzt sagen, wir sind so frugal und bla bla bla. Also wenn man dort durchgeht, dann kann man fest auf die Finger klopfen.
Was schon auffällt ist in dieser aktuellen Debatte, also vielleicht muss man festlegen, wir können das Problem hier jetzt nicht lösen, auch nicht in einer halben Stunde. Du legst quasi nur den Finger in gewisse Wunden, die da sind. Aber was schon auffällt ist, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, seit dem Herbst, seit kurz nach der Wahl, dass wir sparen müssen. Alle müssen sparen. Die ÖBB, die ÖGK, der ORF, die Ministerien und, und. Und wir reden auch ständig darüber. Jetzt gibt es dann schon die ersten Stimmen, die sagen, wir sollten nicht ständig von dem Sparen reden, weil die Menschen, die Bevölkerung, dadurch erstens mal Angst bekommt, auch spart. Und das bremst wieder die Kaufkraft. Und wir sind in so einer Never-Ending-Spirale. Was sagst du da dazu? Ist das richtig?
Das ist ein normales Verhalten. Ich habe dir ja vorher erzählt, ich bin ja auch Chair of the Audit Board einer börsennotierten Gesellschaft in den USA und wir betreiben Casinos. Also der Rückgang des durchschnittlichen Besuchervolumens ist mit dem Trumpismus spürbar. Ja, die Leute beginnen, jedes Klima, sozusagen das Hergestellte, verschafft entweder Optimismus oder Pessimismus. Und wir haben ja einen ganz anderen Druck. Der andere Druck heißt ja in Wahrheit, unsere Sicherheit ist sichtbar und für jeden spürbar gefährdet. Ja, der Krieg, Ukraine. Das lösen zu wollen wie die Neos, das sage ich auch klar, mit fast Kriegsgeheul durch die Gegend zu rennen, ohne zu kapieren, dass Österreich ab 1971, das war Kreisky mit der Wehrreform, also Spanocki-Doktrin, in Wahrheit die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes aufgegeben hat. Also nach dem Plan war Wien offene Stadt. Und alle anderen danach, da kann sich niemand herausnehmen, auch keine FPÖ, und schon gar nicht die ÖVP. Alleine der Beschaffungsvorgang, ich war da teilweise mit dabei von den Abfangjägern im Jahr 2000 bis 2001, diese Willensbildung und dann das herum, das war so desaströs dumm. Ich sage immer, als guter Österreicher, ich liebe das Land, die Leute und was ich weniger liebe, wenn sich Politik und vor allem auch Parlament und wie sie alle heißen, aufführen, wie als wären sie in einer Faschingsgilde. Und diese Ernsthaftigkeit fehlt. Und ja, jetzt stehen wir da und haben diesen Doppeldruck. Es ist dieses Konstrukt der EU nichts anderes als der Kampf der Bürokratie da draußen um die Reduzierung der Selbstständigkeit der Mitglieder. Innerhalb von 40 Jahren in ein Regelungsvolumen von fast 40.000 Rechtsakten zu kommen, gleichzeitig aber immer die Brüsseler Position zu sichern zu wollen und die Zuständigkeiten und die Kompetenzen der Mitgliedstaaten sehr stark runterzufahren, ist einfach ein Fehlkonzept. Und aus dem heraus machen die dann immer wieder den Damm, also gemeinsame Waffeneinkäufe, wir rennen herum und Putin soll sich vor uns fürchten. Also,
aber jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen von der grundsätzlichen Frage, ob in Österreich die Behörden oder das Public Voice sich zu viel damit beschäftigt, ständig dieses Sparenthema noch vorzubringen.
Wir haben doch noch nie gespart.
Das ist das, was die meisten Experten sagen. Genau. Aber das ist ja noch paradoxer. Wir haben nie gespart, reden jetzt darüber, dass wir es jetzt endlich müssen, was zur Folge hat, dass die Einzigen, die sparen, wie wir ja auch sehen, der Konsument, die Konsumentin sind, die weiterhin ihre Sparquoten total erhöhen.
Ist auch klar, wenn ich in einem Angstzustand bin, dass meine Altersversorgung nicht mehr gerechtfertigt oder nicht mehr sozusagen leistbar ist, dann fange ich auch an, mein Nesterl zu bauen.
Ja, aber was machen wir da? Wie kommen wir da raus?
Ich sage was ganz Brutales. Wenn nicht einmal die Wirtschaftskammer, in der Lage ist, das selbst bei sich durchzuführen, was sie lautstark fordern, nämlich die Reduzierung der lohnabhängigen Abgaben. Die Wirtschaftskammer finanziert sich mit 500 Millionen aus einer lohnabhängigen Abgabe. Ich habe das schon mit Christoph Leitl gestritten. Du kannst den Georg Renner fragen. Ja? Und wenn das aus der Wirtschaft nicht einmal gelingt, was soll denn dann noch gelingen? Und die Antwort ist ganz einfach, ich will die Kammer nicht auflösen. Die machen wunderbaren Job, die Außenwirtschaftsorganisation und so weiter. Aber wer muss in einem Umkreis von 60 Kilometern 4 volle Strukturen erhalten? Das ist dasselbe beim ORF. Nicht? Wir zahlen jetzt Pflichtabgabe und Haushaltsabgabe und bla bla bla. Ich habe in einem Umkreis von 60 Kilometern 3 Intendanten mit Entourage und den Königlberg.
Aber das schließt sich der Kreis zur ÖGK.
Ja.
Es ist einfach immer noch überall die Struktur zu aufgeblasen, zu veraltet, zu sehr auf Pfründen aufgebaut.
Ich muss einen neuen Föderalismus entwickeln. Und der neue Föderalismus ist für mich eine einzige Antwort. Jetzt wird's alle wieder auf den Scheißer setzen, wenn ich das sage. Man gibt den Ländern ausschließlich die Bildung, inklusive Universitäten. Dann machen sie nicht diesen Unfug, in den Schulen Personalpolitik nach Parteigrundsätzen zu machen. Sie machen dann, ich durchbreche dann auch die Macht des Geld auf der Bundesebene. Die können sich dann anschauen, wie sie das Ganze machen.
Ich meine, Gewerkschaft, öffentlicher Dienst
und Lehrergewerkschaft, die sollen auf der Bundesländerebene, wie in jedem anderen föderalen System. Wir haben ja nur dieses komische duale System. Und damit werde ich wieder einen Minister los, wenn wir das durchbringen. Das können ja die NEOS vorschlagen, am besten der Sepp Schellhorn. Der Herr Wiederkehr soll dorthin zurückkehren, woher er kommt, aus Wien, aber da ist er dann joblos.
Danke, starke Ansagen auch zum Schluss. Ich sage danke an dieser Stelle für dieses anregende Gespräch und wünsche alles Gute und vielleicht machen wir das jetzt öfter.
Ja, ich würde mich freuen.
Das war Was wichtig ist mit einer längeren Freitagsfolge vor dem Wochenende und mit meinem Gast Gottfried Schellmann. Weiterführenden Lesestoff und den ein oder anderen Gastkommentar von Schellmann stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge, falls Sie sich noch mehr für dieses Thema interessieren. Und ich habe einen Hörtipp für Sie, den ich an dieser Stelle schon einige Male vorgebracht habe, aber ich lege Ihnen das wirklich ganz, ganz dringend ans Herz. Wir haben einen neuen Podcast und in dem dreht sich alles um den Balkan, das Baltikum und den Rest der sogenannten CEE Region. Der Podcast heißt East Side Stories und wird von meinen Kolleginnen Martina Czarnowska und Thomas Seifert gestaltet. Die beiden leiten ja auch unser Debattenmagazin European Voices, das 4-mal im Jahr auf Englisch und gedruckt erscheint, aber auch digital abrufbar ist. Und jetzt machen sie eben auch die East Side Stories. Einmal im Monat erzählen sie Geschichten aus der Region, treffen Menschen, die sich mit dieser Region auskennen. In der Auftaktfolge war das der Ökonom Mario Holzner, der Leiter des WIIW und es geht unter anderem um den Kosovo. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt nur mal ein wunderbares, richtig sommerliches Wochenende, wenn man dem Wetterbericht glauben darf und freue mich, Sie auch am Montag hier wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut und auf bald!